Seit einigen Jahren kann man Interessantes lesen in fast endloser Abfolge. Zum Beispiel das bei Spiegel Online vor einigen Monaten.
Für Denker sind Unis heute eine feindliche Umgebung. An einer modernen Hochschule ist es heute nahezu unmöglich, sich vertiefendes Wissen anzueignen. Stundenlang, in völliger Einsamkeit, Buch für Buch zu lesen, passt nicht mehr in unsere Zeit, die vom Wettbewerb dominiert ist und in der es um schnellen Austausch und das richtige Netzwerken geht.
Und tatsächlich, Häppchenwissen wird gereicht, gelesen werden nur noch Handouts, Studenten sammeln Credit Points wie Eichhörnchen auf Speed und hetzen von Termin zu Prüfung zu Termin zu Prüfung zu Termin und so weiter.
Die Studierenden durchlaufen im Modulsystem eine Sozialisation, in der sich Infantilisierung und Professionalisierung trübe mischen.
Meint etwa Magnus Klaue.
Die einzige gemeinschaftsbildende Erfahrung der Studierenden ist das dumpfe Gefühl, gemeinsam durch den gleichen Verwaltungsapparat geschleust zu werden. Eines der wichtigsten Ziele der Uni-Reform, die Entsolidarisierung der Studierenden, ist damit erreicht.
Heraus kommt dann ein universitäres Rattenrennen, eine Art wissenschaftliche Halbbildung, die es den Absolventen ermöglicht oder ermöglichen kann, in den unteren und mittleren Etagen von Betrieben und Behörden einigermaßen über die Runden zu kommen.
Sollte ich jemals etwas Vernünftiges lernen, dann wäre dies meiner Uni zum Trotz.
Das sagte zum Beispiel eine Japanologiestudentin aus Frankfurt gegenüber der Taz.
Ich lerne, was mein vorgefertigter Stundenplan hergibt, und zwar mit Anwesenheitspflicht, Credit Points und vielen Klausuren. Der Aufwand ist groß, der Effekt geht gegen Null. Die Texte, die ich aus reinem Interesse lesen will, bleiben liegen.
Und ein Philosophiestudent aus Jena gab zu Protokoll:
Das Bachelor- und Masterstudium, ein Diktat der flexiblen Märkte zur Steigerung des Wettbewerbs, soll die Uni in eine effiziente Wissensfabrik verwandeln. Heraus kommen dort geschröpfte Dampfköpfe, die auswendig lernen können. Doch es hat was Gutes für die Unternehmen. Sie sparen Ausbildungskosten.
Exakt. Die subjektiven Befunde, die wir hier gehört haben, decken sich mit allen objektiven. Bereits der Begriff des Studierens ist einfach verschwunden. An seine Stelle ist das sogenannte Workload getreten. Workload ist die abstrakte Arbeitszeit, die ein an der Universität immatrikulierter Mensch tatsächlich oder auch virtuell einbringt und für die er dann einen Nachweis in Form von Credit Points erhält. Es bedeutet nichts anderes, als dass die reale Subsumption und das Kapital, von Marx einst reserviert für den Begriff der materiellen Arbeit, nun schlechthin für alles gilt. Die Universitäten sind Bevormundungsanstalten, Betreuungsanstalten, aber auch Bestrafungsanstalten geworden. Und natürlich war das immer prekär und ideologisiert, diese Idee der universitären Bildung, die es da mal gab. Aber heute ist alles schlimmer, denn aus demolierten und demontierten Universitäten werden Schotter und Stumpfköpfe entlassen. Natürlich war das Humboldtsche Universitätsideal Anfang des 19. Jahrhunderts eine Reaktion, eine nationalistische, eine ideologische Reaktion als Antwort auf die Französische Revolution, eine Art Modernisierung zwecks Bildung neuer staatlicher Eliten. Aber auch das schuf Freiräume, weil Staat und Wirtschaft keinen Einfluss hatten auf die Formen, auf die Inhalte von Forschung und Lehre. Heute gibt es kaum mehr eine Offenheit des Studiums, stattdessen die Diagnose von Magnus Klaue.
An ihre Stelle tritt eine autoritäre Kumpelkultur, in der jeder mit jedem kann, obwohl sich im Grunde die meisten verachten. Ihr Zauberwort ist das Du, ihr Sozialisationsmedium das Projekt, ihre Fächergruppe die Kulturwissenschaft.
Und tatsächlich ist es einfach so, dass die Universität mehr Geld bekommt, die in kürzester Zeit die meisten Studenten durchschleust. Der Wettlauf um Geld bildet sich dann in den so beliebten wie schwachsinnigen Rankings. Forscher zielen nicht auf neue Erkenntnisse, sondern Universitätsunternehmen zielen auf Kapitalakkumulation. Und natürlich kann man das schon früher beginnen, zum Beispiel im Kindesalter oder auf dem Gymnasium. Im bayerischen Vaterstetten zum Beispiel durften Oberstufenschüler einen Stehempfang üben. 3-Gänge-Menü gab es da, Stil- und Etikettentraining, damit sie ganz schnell businesslike auftreten können. Nun, da kann man früher anfangen. Natürlich kann man da früher anfangen. Inzwischen sogar schon bei 4-Jährigen, wo Erziehungswissenschaftler an der Schule Folgendes angeboten haben: Frühenglisch, Einüben von Sozialkompetenz, gehirngerechte Neuropädagogik sowie den immerwährenden Projektunterricht. All das führt dazu, dass man vorbereitet wird auf die Geflogenheiten des Weltmarktes. Na, und das ist dann mal eine Basis für Allgemein- und Menschenbildung, für erfahrungs- und weltoffene, sozial-empathische Charaktere. Natürlich nicht. Sie sollen konditioniert werden, und zwar in den frühesten Jahren, mit folgenden Erziehungszielen, wie das eine Vereinigung der bayerischen Wirtschaft formuliert. Die Ziele sind die folgenden:
Optimismus, Unabhängigkeitsstreben, Stressresistenz, Selbstwirksamkeitserwartung, Anpassungsbereitschaft.
Natürlich, Kinder und Jugendliche aus klar, selbstverständlich gutem Hause sollen erzogen werden zu durchsetzungsfähigen Optimisten. Dazu passt noch der engagierte Elternpöbel, der seinen Kindern bis an die Universitäten hinterherdackelt, der ihnen zwar die Hochbegabung zutraut, aber nicht mehr das Erwachsenwerden. Im Schlepptau ihrer Sprösslinge studieren immer mehr Eltern kritisch das, was die Universität zu bieten hat. Sie überschlagen schon mal, in was für einem Semester ihre Kinder wie viele Credit Points erworben haben müssen, um möglichst schnell durchs Studium zu kommen. Wenn die Psychoanalyse tatsächlich recht hat und Infantilität und Narzissmus zusammengehören wie das Bologna-Studium mit den Credit Points, dann ist ja nicht mehr schleichende Tod der Universität als Ort längst beschlossene Sache. Als Ort, der von Kindern betreten wird und von mündigen Menschen verlassen wird. Als Ort der Reflexion und Selbstbestimmung, all das längst vorbei. Wenn es das überhaupt gegeben hat.
Die Universität wird nicht mehr als ein Gegenort zu Schule und Elternhaus wahrgenommen, der ebenfalls jede Menge Frustration bereithält, aber demjenigen, dem daran gelegen ist, doch die Möglichkeit eröffnet, der infantilen Fixierung auf Eltern und Lehrer durch Entwicklung anderer Kommunikationsformen zu entrinnen.
Das urteilt Magnus Klaue.
Im Gegenteil wird sie zur bloßen Verlängerung der Schule, auf deren schützende Autorität man sich zwar nicht mehr verlassen kann, deren Erbe man aber bis ins reife Alter mitschleppt. Seither häufen sich die Fälle, in denen die Eltern schlecht benoteter Studenten oft durch diese überhaupt erst dazu animiert, bei Dozenten und Hochschullehrern vorstellig werden, um sich über die vermeintlich ungerechte Beurteilung zu beschweren.
Worüber sich dann natürlich auch derjenige nicht beschweren soll, der seine Uni als Dienstleistungsbetrieb führt und Studenten als Kunden. Magnus Klaue blickt auch auf diejenigen, die mittlerweile zum Bestandteil des universitären Alltags gehören, diejenigen, die was dagegen haben, die Bildungsstreikenden. Denen ist es gar nicht übel zu nehmen, dass ihre Proteste mit ihrer penetranten Beschwörung von Sesamstraße, Muppet Show und Mickey Mouse eher an einen Buddelkastenaufstand als eine politische Aktion erinnern.
Sie sprechen die einzige Sprache, in der sie überhaupt noch denken können und fordern Schutzräume für das, was zu verlieren sie doch als Befreiung erkennen müssen. Für die möglichst lebenslange Konservierung ihres im pubertären Infantilismus stecken gebliebenen Sozialcharakters.
Und das erinnert ein bisschen an die Occupy-Proteste. Dieser kindliche Trotz, der sich da bestaunen lässt, wo man zornig auf den Hosenboden sitzen bleibt, wenn es jetzt bald nicht mal besser wird. Was übrig bleibt, ist das, was hin und wieder hier probiert wird, zu verweisen auf das andere. Zumindest andere Bücher, wie dem von Alexander Pelemann, was er vor kurzem im Ventilverlag veröffentlicht hat. Es geht um Subkulturen hinter dem eisernen Vorhang.
Also das Buch schlägt eine relativ weite Klammer oder eine Brücke bis an die ja auch relativen Grenzen Osteuropas. Da wurde ja auch gerade sehr viel dran rumdefiniert, im eurasischen Erweiterungssinne. Und auch darum geht es. Es geht um eine sehr persönliche Wegführung, die ich versuche zu beschreiben. In etwa ansetzend im Jahr 1978, das ja in dem auch Punk im Wesentlichen in dem Staatsgefüge hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang durchbrach, an die Öffentlichkeit brach, mit einer Ausnahme, einer territorialen Ausnahme, auch gesellschaftlichen Ausnahme in der Art, wie das Staatsgefüge, das sozialistische, geprägt war, nämlich Jugoslawien, wo man doch schon etwas schneller war. Und ich schlage mich da so durch so einen Informationsdschungel, getrieben von Leidenschaften. Das ist in gewisser Weise auch eine Art Fanbericht. Und es ist ein erster Versuch, überhaupt eine Klammer zu setzen, diese ganzen verschiedensten Strömungen von Subkultur ineinander zu flechten. Immer auch mit dem Nachsatz, dass das natürlich ein unmögliches Verfangen ist. Also die ganzen Länder da in gewisser Weise umfassend darzustellen. Manchmal wird es enzyklopädisch, manchmal wird es eben nur anekdotisch und das je nach Kenntnisstand, je nach Bereisungsstand, je nach Sounderfahrung.
Polen, Tschechoslowakei, Sowjetunion, Ukraine, Ungarn, Lettland, Estland, Litauen, Bulgarien, Rumänien, Ex-Jugoslawien. Das ist unter anderem der Weg eines ehemaligen Provinzpunks durch die ehemaligen Provinzen des sowjetischen Imperiums. Ein Buch, was im Ventilverlag gerade erschienen ist, 222 Seiten dick ist und eine Entdeckungsreise ist. Und eine sehr subjektive Annäherung. Kein Sachbuch ist, kein Lexikon, eine Annäherung an den Underground, eine Annäherung aber auch an Widerstand, an eine Zäsur, die 1989 stattgefunden hat. Eine Art Reiseführer und gleichzeitiger Reiseverführer.
Natürlich ist der gemeinsame Nenner, dass sich das alles entwickelt hat vor dieser Folie Staatssozialismus, kollabierender Staatssozialismus, Ankommen in der neuen Gesellschaft, die in den meisten Ländern im Raubtierkapitalismus für viele Jahre hieß, der jetzt mehr oder weniger ummantelt ist, kann man ja alles abgleichen. Und immer die Frage, wie hat sich Kultur, Subkultur im spezifischen Sinne vor dieser Folie entwickelt? Was ist daraus geworden? Wie ist das heute eingewertet, verwertet? Ist das Teil des Mythos eines dauerhaften Widerstandes? Auf welchen Positionen ist es angelangt? Und da wird es dann sehr schnell sehr heterogen. Also von Leuten, die sich nach wie vor im Widerstand wähnen, die einfach die Symbole, wie vielleicht die Band Deserta, das ist ja auch ein Beispiel, das auf der CD drauf ist, einfach ein Widerstandssong aus dem Jahr 83, ein Widerstandssong, der aber eben bei einem Staatslabel veröffentlicht wurde, auf einer 7-Inch 1983, dann einfach umzudrehen und den Gegner neu zu benennen, der dann eben das Kapital ist und so weiter. Und dann gibt es andere, die, wie zum Beispiel Plastic People of Universe, Kumpels von Václav Havel und so weiter, die fast schon staatstragender Mythos sind, den man auch hinterfragen muss, was ich dann teilweise auch versuche. Es gibt ja sogar Lieblingsbands von mir, die plötzlich in mehr oder weniger Grau-Braunzonen oder vielleicht auch Gelbzonen, wenn man jetzt mal den katholischen Bereich hinzunimmt, auftauchen, die esoterisch rechte Weltbilder verbreiten, wo man hinterfragen kann, war das vielleicht in den 80ern auch schon so. Also ich stelle mich auch den Widersprüchen, das tut oft auch weh. Und ich weiß aber auch, dass ich nur bis zum gewissen Grad herankomme. Also ich spreche ja die meisten Sprachen überhaupt nicht und ein paar verstehe ich nur brockenhaft. Und da ist eine klare Grenze. Und das war auch der Hintergedanke, warum ich dann verschiedene Leute hineingenommen habe, um das Spektrum aufzuweiten, die Blickweisen aufzuweiten.
Ja, soweit Alexander Pelemann, der einer alternativen Geschichtsschreibung verpflichtet ist, die nach Spuren sucht von potenziellen Gemeinsamkeiten im Osten, hinterm Eisernen Vorhang. Und da kann man dann finden polnischen Punk, polnischen Reggae, tschechischen Pogrock, jüdische Konzeptkunst in Ungarn, orthodoxe Postpunks in Mazedonien, Industrial in Slowenien, Raves in Leningrad, Goa in St. Petersburg, sibirische Freaks und so weiter und so fort, dass diese sich noch weiter fortsetzen. All das ist zu finden im Buch Go Ost von Alexander Pelemann.